Es ist Donnerstag, 18 Uhr.
Jetzt wird also wieder mitgeheult statt rumgeflennt.
Und damit herzlich willkommen bei der diesmonatigen Heuler und Er-Sendung. Mein Name ist Lara und ich stehe, wie immer, mit Gabriel und Lena ein bisschen verspätet heute im Studio.
Hi, hi.
Na.
Heuler on Air, das Studierendenmagazin der Universität Rostock im Radio.
Ja, beim letzten Mal hat es mit der kürzeren Sendung ja nicht so gut geklappt. Wir hatten Herrn Dr. Pfeiffer, Politikwissenschaftler von der Uni Rostock, zu einem Gespräch eingeladen und er war sozusagen nicht zu stoppen, als wir uns über die Bundestagswahl unterhalten haben. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr habt alle am 23. Februar euer Kreuzchen gesetzt. Was ist denn sonst so bei euch die letzten Wochen passiert?
Ja, also wir stecken ja, wie bekannt, schon in den Hausarbeiten. Mehr ist bei mir auch nicht wirklich passiert. Ich war in der Heimat, ich habe Karneval gefeiert, was ja für hier oben sehr unnatürlich ist. Aber ich habe sehr genossen. Ich finde es auch super schade, dass hier leider gar nichts passiert, aber naja, was soll's. Und trotzdem habe ich es neben dem Feiern irgendwie geschafft, die erste Hausarbeit zu beenden. Und auch bei der zweiten bin ich gerade in den letzten Zügen. Gabi, wie schaut's denn bei dir aus?
Ja, ich merke irgendwie, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen unerwartet, aber dass die Vorlesungszeit irgendwie deutlich besser ist als die aktuelle Vorlesungsfreizeit, würde ich sagen. Dieses ewige in der Bib sitzen und schreiben nervt schon halt irgendwie. Und naja, ich studiere ja freiwillig, also wozu beschweren. Mittlerweile ist es halt auch echt, also bin ich halt echt ziemlich weit mit meinen Hausarbeiten so overall. Also alles halb so wild.
Ja, ich bin auch kurz vor Ende auf jeden Fall. Ich habe für mich jetzt das Thema Politik abgeschlossen, konzentriere mich auch auf die Uni-Abgaben, bin wie gesagt kurz vorm Endspurt. Tatsächlich bin ich auch ein bisschen so im WG-Suchen-Stress gewesen und war dadurch auch sehr busy und auch mit meinem Nebenjob. Und ich habe die Abgaben oder die erste Abgabe doch dann relativ schnell fertig geschrieben bekommen. Waren zum Glück nur 6 Seiten, die ich schreiben musste. Und ich feiere es übrigens gar nicht, dass die Hausarbeiten an der Uni Rostock sowohl ausgedruckt als auch digital abgegeben werden müssen. Das ist schon so ein kleiner Pain, weil ich dann noch zum Copyshop rennen muss.
Ja, den Weg bin ich auch schon des Öfteren gegangen. Es ist hammernervig. Ich weiß nicht, ich glaube letztes Mal 10, 15 Euro dafür gezahlt. Also es tat auch weh. Aber zumindest in der philosophischen Fakultät haben die das doch jetzt kurzfristig geändert, oder?
Das weiß ich nicht, aber auf der Seite des Instituts steht, dass man eine Printversion und eine digitale abgeben muss. Wie ist es bei euch?
Also bei mir, bei meinem Zweitfach Kommunikations- und Medienwissenschaft, reicht es komplett, eine digitale Version abzuschicken. Das können wir auch einfach dann bei Start-IP machen. Aber bei POVI müssen wir das einmal digital als E-Mail und auf jeden Fall auch analog abgeben. Also einfach in den Institutsbriefkasten dann einwerfen. Das Institut braucht die halt digital, um die durch so Plagiatssoftware zu jagen. Und ich glaube, damit arbeiten die auch hauptsächlich, um das zu korrigieren. Aber die analoge Form brauchen die auf jeden Fall, also wurde mir gesagt, für die Archivierung. Bevor wir aber mit dem Inhalt dieser Sendung starten, hören wir jetzt erstmal Girls Just Wanna Have Fun von Cyndi Lauper.
Damit seid ihr wieder zurück bei Heuler und Er, dem Studierendenmagazin der Universität Rostock. Und wir haben uns für den Weltfrauentag, der am 8. März ja gefeiert wurde, etwas ganz Besonderes ausgedacht. Erstmal haben wir spezielle Songs von weiblichen Artisten oder Sängerinnen, die über Frauen singen, ausgesucht, wie ihr eben schon gehört habt. Und den Start hat, wie gesagt, gerade Cyndi Lauper gemacht. Einige von den Liedern werden euch hoffentlich bekannt vorkommen.
Genau, und zum Anlass des Weltfrauentags fand vom 3. bis 16. März die queerfeministische Festivalwoche in Rostock statt. In diesem Rahmen wurde am 3. März der Film Ein Tag ohne Frauen im LIWU in der Frieda 23 gezeigt. Die Dokumentation zeigt das historische Ereignis im Jahr 1975, bei dem isländische Frauen einen Tag nicht arbeiteten und für mehr Gleichberechtigung kämpften.
Da Lena für uns den Film angeschaut hat, werden wir uns im zweiten Teil nachher, also mit ihr, dann über diesen Inhalt des Films sprechen und generell über die Stellung der Frau heutzutage und welche politischen Entwicklungen in Deutschland noch notwendig sind, um am Ende zu mehr Gleichberechtigung zu kommen. Apropos Politik, weil wir euch das gesamte Gespräch auch nicht vorenthalten wollen, also mit Dr. Christian Pfeiffer von letztem Mal hört ihr jetzt nach unserem zweiten Lied den letzten Teil aus unserem Interview mit Laras und meinem Politikprofessor, also Politikdozenten. Ihr hört aber davor Männer von Blond. Die Band ist im Vergleich zu gerade eben recht aktuell und sie besingen fehlenden weiblichen Artists auf deren Festival-Lineups. Ja, dann freuen wir uns heute, einen weiteren Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Herr Dr. Christian Pfeiffer vom IPV in Rostock. Guten Tag.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Stellen Sie sich ganz gerne erstmal in eigenen Worten vor. Wer sind Sie, was machen Sie?
Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften hier an der Universität Rostock, genauer am Lehrstuhl für vergleichende Regierungslehre. Der wird angeführt von Professor Dr. Wolfgang Muno und das sind dann noch andere Kollegen wie Jan Müller, der hat mir gesagt, dass er auch in 2 Wochen oder so hier ist. Alexandra Gericke ist die weitere wissenschaftliche Mitarbeiterin. Genau, unsere Schwerpunkte sind politische Systeme, Analyse von politischen Systemen. Wir beschäftigen uns in letzter Zeit viel mit Populismus in verschiedenen Weltregionen, wie zum Beispiel Lateinamerika, Europa, Nordamerika, was ja auch immer relevanter ist jetzt. Und ich beschäftige mich vor allem mit Lateinamerika, aber auch mit Spanien, Portugal, solchen Ländern. Das wär's, glaube ich, erstmal.
Dann, seit wann sind Sie denn hier in Rostock und was haben Sie davor so gemacht?
Mein ganzes Leben bin ich bereits in Rostock. Ich bin hier geboren, bin hier zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht, habe meinen Zivildienst gemacht, habe meinen Bachelor gemacht, habe meinen Master gemacht. Und das einzige Mal, dass ich mal hier nicht war, und das war ein paar Mal, war, als ich im Ausland war. Ich war 2012 im Auslandssemester in La Plata in Argentinien. Danach bin ich dann bei verschiedenen Auslandsaufenthalten in Spanien gewesen, auch in Chile nochmal. Dann habe ich nochmal ein Jahr studiert in Argentinien, 2017, 2018 war das. Und hatte auch mal sowas in Anführungsstrichen eine Gastprofessur in Madrid 2020. Aber sonst war ich eigentlich immer hier in Rostock. Das war immer meine Base. Ja, und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre da, dabei bleibe.
Auf welcher Schule waren Sie denn? Und was haben Sie als Nachfolgefrage als Zivildienstgänger überhaupt gemacht?
Ich war erstmal Grundschule, St. Georg-Schule. Das ist St. Georg-Straße,
ja.
Im Stadtzentrum. Dann ISG. In der städtisches Gymnasium, das hieß früher Gymnasium am Goetheplatz oder vorher noch Goetheschule, glaube ich, Goethe-Gymnasium. Das war meine Schullaufbahn, die nicht besonders glorreich war, ehrlich gesagt. Aber ich
und
bin
trotzdem an der Uni gelandet?
Ja, weil Abitur sagt ja auch nichts aus. Also da kann man auch eine 4,0 haben. Ich glaube, das gibt es selten, aber da kann man auch ein schlechtes Abitur haben. Ich hatte jetzt auch kein besonders gutes Abitur und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht besonders ernst genommen, die Schule. Aber ich habe mich immer sehr für Geschichte, für Gesellschaft, für Politik interessiert, auch für Journalismus. Und das waren meine Hauptinteressen und die haben dann auch sehr die anderen Fächer überlagert in der Schule und dementsprechend habe ich mich dann aber auch so orientiert, dann im Studium später habe erst Soziologie studiert und öffentliches Recht, das hat mir dann nicht so gefallen und dann bin ich gewechselt zu Geschichte und Politikwissenschaft, beziehungsweise Politikwissenschaft und Geschichte, Geschichte war Zweitfach und ja, dann bin ich dabei geblieben. Dem Zivildienst 2006, 2007 war ich in einer Demenz-WG. Das ist also eine häusliche Betreuung für Demenzkranke in Schmal. Okay. Genau, und das war auch ganz interessant. Also fand ich super lehrreich und ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht der ich jetzt wäre heutzutage, wenn ich da nicht so ein Jahr mal so das Leben kennengelernt hätte.
Was ist denn das größte Learning, was Sie in der Demenz-WG hatten?
Allgemein so die Betreuung. Also ja. Betreuung von hilfsbedürftigen Menschen. Das geht dann morgens mit dem Frühstück los und hört dann mit dem Abendbrot auf, beziehungsweise dann zum, man muss die ja noch zu Bett bringen und alles Mögliche. Diese ganze Pflege generell, man muss mit denen einkaufen gehen, man muss mit denen zum Arzt gehen. Man ist halt mehr oder weniger die Person für alle möglichen Aufgaben. Und das war wirklich sehr lehrreich. Also ich war, glaube ich, ein sehr, sehr unselbstständiger Mensch und war danach deutlich selbstständiger nach diesem Jahr in der Demenz-WG.
Kleiner Themenswitch, was macht denn so ein Politikwissenschaftler an der Uni so den ganzen Tag?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das viele ihrer Kommilitonen fragen. Die Frage habe ich mir früher auch sehr viel gestellt, als ich dann gesehen habe, ja, die haben ja nur ein Seminar hier, was machen die denn sonst immer die ganze Zeit und so. Es ist tatsächlich relativ vielfältig, das macht wahrscheinlich auch den Reiz des ganzen Jobs aus. Also das, was für Sie jetzt am sichtbarsten ist, ist wahrscheinlich das Seminar, was ich gebe. Das ist tatsächlich gerade sogar nur ein Seminar, im nächsten Semester sind es drei. Das hängt immer davon ab, was für man für eine Stelle hat, ob man eine Halbzeitstelle hat oder eine Ganztagsstelle. Wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Seminar gibt, dann hat man meist eine 20-Stunden-Stelle. An der Uni, da kann man auch nichts für, man arbeitet eigentlich relativ trotzdem Vollzeit, aber das Problem ist, es ist halt nicht mehr Geld da. Und wenn man eine Vollzeitstelle hat, dann hat man so wie ich im nächsten Semester drei Seminare oder zwei Seminare. Ja, das kommt dann immer drauf an, ab wann man diese Stelle dann hat und so, wie das dann berechnet wird. Genau, das ist das, was für Sie am sichtbarsten ist. Dann hängt ja mit diesem Seminar noch relativ viel zusammen. Studierendenbetreuung, Abschlussarbeitenbetreuung, dann auch sowas wie hier, würde ich mal so sagen, Öffentlichkeitsarbeit. Also letzte Woche war ich zum Beispiel auch hier in der Frieda, da habe ich einen Vortrag gehalten zu Millet oder so. Das gehört auch alles irgendwie so zu dem Ganzen dazu. Oder Wissenschaftskommunikation könnte man es vielleicht auch betiteln. Abschlussarbeiten, da hat man Masterarbeiten, hat man Bachelorarbeiten, hat man Staatsexamensarbeiten, man hat Prüfungen, Staatsexamensprüfungen. Man hat verschiedene mündliche Prüfungen. Das ist jetzt alles erstmal dieser ganze Lehrbereich. Und dann, was deutlich wichtiger ist tatsächlich für das spätere Vorankommen, das sind dann wahrscheinlich die Artikel, die man schreibt, Bücher, die man schreibt, die ganzen Netzwerke, die man sich aufbaut, die wissenschaftlichen Netzwerke. Und da ist dann noch gar nicht drin, dass man ja auch sich erstmal Expertise überhaupt anlesen muss. Also daran arbeitet man auch eigentlich den ganzen Tag. Man muss erstmal eigentlich morgens so alles checken, was so passiert ist, weil ich bin ja auch auf eine Area spezialisiert, Lateinamerika, in Spanien, aber gleichzeitig mache ich auch viel Deutschland. Ja, und dann überlegt man sich, worüber man schreiben kann, wo eine Forschungsgruppe besteht. Eigentlich dasselbe, was sie auch machen, wenn sie eine Hausarbeit schreiben und konzipieren.
Leidend, ja.
Ja, genau. Und man sollte möglichst viel veröffentlichen, weil das ist dann später wichtig für das wissenschaftliche Weiterkommen, wenn man es denn möchte, wenn man wissenschaftlich weiterkommen möchte. Genau.
Ja.
Wie viele Stunden lesen Sie am Tag?
Das ist eine gute Frage. Das ist schwer einzuschätzen. Ich würde sagen, zwischen 6 und 12 Stunden.
Also, das ist ganz schön viel.
Ich lese damals, das hört sich jetzt böse an, aber ich lese sehr viel auf dem Handy. Ich bin gar nicht groß bei sozialen Netzwerken oder so. Immer wenn ich auf mein Handy gucke, lese ich eigentlich Zeitungen oder Artikel oder andere Sachen, wenn ich gerade mich über so Argentinien informiere, Chile, Lateinamerika, muss ich relativ viele Zeitungen auch so lesen am Tag. Lese ich jeden Tag, auch am Wochenende. Und da gibt es eigentlich nie Pause. Also man muss eigentlich immer top informiert sein. Und wenn man das dann alles summiert, dann ist man, glaube ich, schon bei 6 bis 12 Stunden. Ich mache ja kaum was anderes am Tag als lesen. Es gibt natürlich auch sowas wie Privatleben, aber das wird teilweise auch ständig von Lesen unterbrochen. Mhm. Und wenn man das dann alles addieren würde, wäre man dann, glaube ich, bei sowas. Also,
letztes Semester haben Sie ja uns beide zumindest noch sehr regelmäßig im Seminar gesehen. Wenn Sie sich entscheiden müssten, vorlesungsfreie Zeit oder Vorlesungszeit?
Definitiv vorlesungsfreie Zeit, weil man da viel freier noch ist. In der Gestaltung seines Berufes. Sonst ist es ja immer so ein bisschen vorstrukturiert. Man muss das Seminar vorbereiten, man muss es nachbereiten. Man darf sich das auch nicht unbedingt wie so eine Schulstunde vorstellen oder so. Das ist meiner Meinung nach deutlich aufwendiger, so ein Seminar mit dem ganzen roten Faden, den man da verfolgt und so, vorzubereiten. Also das Seminar ist halt das Wichtigste, was man so in der Woche hat normalerweise. Und man kann dann ja auch an dem Tag, wo das Seminar zumindest ist, kann man nichts anderes machen. Beziehungsweise davor und danach eigentlich auch nicht. Man muss auch ein bisschen was nachbereiten. Und wenn ich jetzt so eine vorlesungsfreie Zeit habe, dann kann ich ja mir die Zeit mehr oder weniger frei einteilen. das Wichtigste, was man auch im Studium lernt und was dann auch im Job später wichtig ist, ist, dass man sich selbst strukturiert. Man hat nicht die ganze Zeit Vorgaben vom Fachvorgesetzten oder so, das wäre jetzt bei mir Professor Muno, sondern der vertraut darauf, dass wir möglichst selbstständig arbeiten. Und das haben wir uns, glaube ich, in all den Jahren auch so angeeignet, dass wir den ganzen Tag unsere eigene Agenda verfolgen, unsere eigene To-Do-List abarbeiten und dass da eigentlich keiner mehr dahinter steht und sagen muss, wir müssen jetzt das und das machen, weil wir haben eigentlich trotzdem die ganze Zeit zu tun. Sei es jetzt irgendwie die Kontrolle von Abschlussarbeiten und das Erstellen von Gutachten oder Anlesen von Expertise, Schreiben von Artikeln, Schreiben von Büchern, oder irgendwelche anderen Termine. Genau. Ja, also dementsprechend bin ich dann für die vorlesungsfreie Zeit.
Okay.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen angesprochen, Ihre Tätigkeiten. Und wenn Sie das jetzt mal bewerten müssten, was ist das Beste und was ist das Schlimmste an Aufgaben, was Ihnen so entgegenkommt?
Also das Beste ist definitiv die Freiheit, die man hat. Also dass man sich ja eigentlich den ganzen Tag mit dem beschäftigen kann, was einen sowieso die ganze Zeit interessiert. Also es ist eigentlich das Hobby, was man zum Beruf gemacht hat. Also ich habe fast auch nie mir gedacht, wenn ich zur Arbeit gehe, ich möchte jetzt nicht zur Arbeit gehen oder so, sondern ich freue mich richtig, wenn ich auf Arbeit bin. Und ich habe nie das Gefühl, dass ich auf Arbeit bin, sondern ich mache eigentlich das, was ich gerne in meiner Freizeit machen würde, habe dafür dann aber tatsächlich das Büro und die Zeit, das dem auch nachgehen zu können. Das hat man ja sonst nicht, weil man irgendwelche anderen Verpflichtungen hat. Also das ist das Beste, dass man da auch verreisen kann, also dass man auf Dienstreisen gehen kann. Ich bin zum Beispiel in acht Tagen fliege ich nach Argentinien für 2 Wochen, um da dann praktisch das Netzwerk auch weiterzuführen. Da hätte ich dann Vorträge und sowas, was man so macht auf Dienstreisen. Also dass einem das dann mehr oder weniger auch finanziert wird. Schlechte Hausarbeiten kontrollieren oder allgemein Bachelor- und Masterarbeiten und Staatsexamensarbeiten und so weiter lesen müssen und dazu ein Gutachten zu schreiben, über Themen teilweise, das hat man alles schon 20.000 Mal gelesen, so, und es langweilt einen auch, man muss es trotzdem intensiv lesen, damit man dann auch eine gute Einschätzung abgeben kann am Ende der Arbeit. Ich glaube, das ist das Nervigste, weil man da wirklich diese Verpflichtung hat, sich wirklich mit Sachen zu beschäftigen, die man nicht lesen möchte teilweise. Allerdings gibt es auch sehr viele gute Abschlussarbeiten. Das ist dann also praktisch die andere Kehrseite. Dann freut man sich auch, diese Arbeiten zu lesen. Aber manchmal ist es halt so, dass es dann schlechte Arbeiten sind. Und das ist dann einfach nur so vergeudete Lebenszeit, denkt man manchmal.
Dann musst du dich anstrengen, Lara.
Ja,
ne?
Ich werde mir Mühe geben. Damit herzlich willkommen zurück bei Heul on Air, dem Studierendenmagazin der Universität Rostock. Und hier nochmal ein fettes Danke an Dr. Pfeiffer. Ich hoffe, ihm wird meine Hausarbeit gefallen. Und er konnte uns dank seinem Gespräch in 2 Sendungen unterstützen. Und ja, mal schauen, wie meine Hausarbeit wird. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich denke aber, es sollte gar nicht so schlecht werden. Und ihr hört jetzt Through Thirds von Lizzo. Als Self-Love-Queen erinnert sie uns in unsicheren Momenten daran, dass man eine gottverdammte Queen ist. Viel Spaß!
Damit sind wir wieder zurück bei Loro 90,2. Weil, wie ihr hoffentlich alle wisst, am 8. März der Weltfrauentag war, wollten wir uns auch in der März-Sendung darauf thematisch beziehen. Denn am 3. März wurde im LIVO ein Kinofilm namens Ein Tag ohne Frauen gezeigt. Du, Lena, hast dir den Film ja angeschaut. Was bedeutet eigentlich der Titel des Films?
Ja, also zuerst dachte ich, es handelt sich um eine utopische Frage, aber der Film bezieht sich auf den historischen Tag in Island, den 24. Oktober 1975, an dem 90% aller Frauen sich einen Tag wirklich freigenommen haben und sowohl die normale Berufstätigkeit als auch natürlich die Care-Arbeit zu Hause niedergelegt haben. An diesem Tag stand das ganze Land quasi einfach still. Die Läden waren geschlossen, die Fischindustrie lief nicht mehr. Und was sehr amüsant in dem Film dargestellt wurde, haben sich natürlich auch die Männer zu Hause um die Kinder kümmern müssen, die natürlich total überfordert waren. Habt ihr denn schon mal von diesem Tag gehört?
Nee, überhaupt nicht, sorry.
Ich tatsächlich auch nicht. Wie fandest du, obwohl, doch, ich habe heute in meinem Instagram-Feed von Kassel aus da was zu bekommen. Aber wie fandest du den Film denn insgesamt? Wie war aufgebaut, wie wurde er gedreht?
Ja, also erstmal war der Kinosaal ausverkauft. Ich hatte damit tatsächlich gar nicht gerechnet, habe mir zum Glück vorher noch ein Ticket geholt. Und ich war dazu mit meinem Mitbewohner und ich wollte schon fast eine Wette darüber machen, dass bestimmt nur eine Handvoll Männer sich den Film anschauen werden, aber damit lag ich total falsch. Der Film ist eine Dokumentation gewesen, in der viele Zeitzeugen von der Entwicklung vor, an und nach dem 24. Oktober berichteten. Das heißt, es kamen viele Originalaufnahmen in Schwarz-Weiß vor und zwischendurch immer wieder auch die Natur Islands, die gezeigt wurde, was sehr schöne Aufnahmen auf jeden Fall waren. Genau, und jede Frau hat so ihren eigenen Raum gekriegt, um ihre eigene Geschichte zu erzählen, was wirklich schön war und wirklich zentral waren die Wünsche und damaligen Lebensrealitäten der Frauen selbst. Der revolutionäre Durchbruch des Streiktags und zum Ende des Films wurden auch nochmal ihre beruflichen, persönlichen und gesellschaftlichen Träume, die durch den Streik erreicht wurden, gezeigt. Und ich hatte tatsächlich so durchgängig, ja, schon so Gänsehaut während des gesamten Films.
Das klingt richtig, richtig schön. Ich finde es irgendwie crazy, dass fast alle Frauen, wie du gesagt hast, in Island an diesem Streittag teilgenommen haben. Das kann natürlich sein, dass irgendwie, weil Island natürlich ein deutlich kleineres Land ist, man so eine Menschenmenge vielleicht ein bisschen leichter mobilisieren kann. Ich hatte mal nachgeschaut, insgesamt leben 183.000 Frauen auf der gesamten Insel. Das ist natürlich, auch wenn das Land logischerweise kleiner ist, eine deutlich geringere Zahl als hier in Deutschland.
Ja, ja, das kann man natürlich nicht vergleichen. Und stimmt natürlich, dass in Island wenig Frauen quasi erreicht werden mussten, von der Anzahl her jetzt einfach nur betrachtet. Aber was dennoch sehr bemerkenswert war, ist, dass Frauen verschiedensten Alters und aus verschiedensten sozialen Schichten sich miteinander verbunden haben. Und dadurch war es irgendwie was ganz Besonderes und eine bestimmte Energie, die man auch spüren konnte, so haben die Zeitzeugen berichtet im Film. Und außerdem haben sie auch zusammen Kampflieder gesungen. Da hatte ich halt auch nochmal besonders Gänsehaut. Und die ganzen Straßen in der Hauptstadt Reykjavik waren gefüllt mit Frauen, die Schilder hochgehalten haben. Und es war halt bis dahin die größte Versammlung, die jemals in Island stattfand. Was einfach ein historischer Moment für die Geschichtsbücher gewesen ist.
Boah, das klingt auch richtig besonders. Ich krieg fast ein bisschen Gänsehaut, wenn du davon erzählst. Wie haben die Frauen das denn alles organisiert bekommen?
Also den Hauptteil an der Orga haben eine Gruppe von Frauen übernommen, die sich Rotstrümpfe nannten. Der Begriff war mir tatsächlich bis dahin noch gar nicht so bekannt. Die Gruppe hat zusammen mit einem Frauenkongress diesen Streiktag beschlossen und somit eine größere Phase der Mobilisation gestartet. Es wurden Frauenvereine angesprochen, aber insbesondere haben die Frauen untereinander sich von dem Tag erzählt und so wurde das Ganze einfach super schnell verbreitet. Auch die Zeitung, das Radio und das Fernsehen wurden mit ins Boot geholt und sie haben einfach alles Mögliche genutzt, um an ihren möglichen Erfolg zu glauben. Und dadurch, dass das Land halt nicht so groß ist, haben sie schnell ein Netzwerk aufbauen können und jeder kannte einfach irgendwie jemanden, der wieder wen kannte und so verbreitete sich die Idee des freien Tags für Frauen sehr schnell.
Mhm. Und dazu muss ja gesagt werden, dass irgendwie die nur eigentlich national was verändern wollten und das bis heute weltweite Auswirkungen hat. Irgendwie ausländische Medien haben von diesem Streiktag damals berichtet und die ganze Welt entwickelt sich halt seit den 1970er Jahren generell in Richtung von einer starken Frauenbewegung, die bis in die 1990er und bis heute anhielt und hält.
Genau, aber Island ist einfach ein Vorzeigemodell, das bis heute andauert.
Ja, ich glaube, Island ist auch das einzige Land, was am meisten Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau hat. Was ist denn genau nach diesem freien Tag politisch oder gesellschaftlich im Land passiert?
Also am Ende des Films haben die Zeitzeugen davon berichtet, wie sie ihre beruflichen Träume erfüllen konnten durch den Streiktag. Das waren alles Berufe, die bis dahin nur von Männern ausgeführt werden durften, wie zum Beispiel Anwältin, Kapitänin oder Richterin. Das gab es vorher halt nie und das heißt, dass nach diesem Streiktag die Frauen beruflich mehr Möglichkeiten hatten. Und hinzu kommt, dass 1980 die erste demokratisch gewählte Präsidentin das Amt 16 lange Jahre ausgeführt hat. Ich glaube, das war auch tatsächlich das erste Mal, dass eine Präsidentin so lange überhaupt in einem Land das Land regiert hat und es kam auch eine Frauenpartei ins Parlament und heute ist, wie gesagt, Island das Land mit der größten Geschlechtergleichheit, was sehr bemerkenswert ist.
Ich hatte es nochmal nachgeschaut gerade eben und das Parlament besteht heutzutage in Island zu 48% aus Frauen, das ist quasi 50-50 und in Deutschland sind es hingegen nur 32% Frauenanteil.
Ja, das wird jetzt auch definitiv nicht besser durch die CDU und AfD. Doch bevor wir gleich Lenas Mitschnitt hören, hören wir erstmal Respect von Aretha Franklin.
Ihr hört Loro 90,2 und das war passend zu unserer Special-Sendung zum Frauentag Respect von Aretha Franklin. Genau um dem thematisierten Patriarchat entgegenzuwirken, arbeiten Frau Tannhäuser und Frau Malotki jeden Tag. Wir haben euch den spannendsten Teil des Gesprächs nach der Filmvorführung zusammengeschnitten und damit jetzt viel Spaß.
Komme ich noch zurück zum Film, du hast ja schon angesprochen, der Knackpunkt mit wir gehen auf den Streik oder wir nehmen einen Day off, das war sozusagen der entscheidende Kniff. Was sagt ihr dazu? Ist dieses Framing-Thema wirklich so ein wichtiges? Was habt ihr für Erfahrungen gesammelt?
Na, ich würde mal anfangen, weil ich habe mir vorgenommen, eigentlich, ich habe ja den Film vorher nicht gesehen, heute nochmal Ulrike anzusprechen, ihr müsst, liebe Gewerkschaften, ihr müsst dafür sorgen, dass es das Recht auf politischen Streik gibt. Das gibt es nämlich nicht. Also man kann nicht aus politischen Gründen streiken in Deutschland, ohne dass man dann arbeitsrechtliche Repressalien befürchten muss. Und insofern fand ich das total spannend, auch aus der Not geboren. Und ich habe auch die Enttäuschung ein bisschen verstanden, die eine Protagonistin hatte, dass sie gesagt hat, ja, wir wollen aber streiken und nicht einen freien Tag machen. Aber gut, wenn es dem Zweck gedient hat. Deshalb... Trotzdem können die Gewerkschaften noch das Recht auf politischen Streik vielleicht mit so ein bisschen irgendwie nach vorn bringen. Aber die Variante, wir machen einen freien Tag, gefällt mir auch sehr gut.
Dann erinnern wir uns mal letzte Woche Sonntag, da hatten wir so Wahl in Deutschland. Und vor 4 Jahren ist ja eine andere Regierung gestartet mit großen Ambitionen. Die hatten ja auch einiges im Koalitionsvertrag vereinbart. Was ist denn da so geschafft worden in der letzten Legislatur? Vielleicht kannst du, und was liegt da noch, wo müssen wir dringend weiterarbeiten? Das ist vielleicht erstmal der erste Teil. Kannst du das mal kurz zusammenfassen? Wo stehen wir jetzt eigentlich gerade mit dem Thema Gleichstellung in Deutschland?
Ja, also die Vorhaben waren recht vielversprechend. So also richtig geschafft wurde nicht so viel aus Gründen. Also was schon ein bisschen zurückliegt, was glaube ich ein Erfolg war, dass zu Paragraph 219a abgeschafft wurde, also dieses sogenannte Werbeverbot gegen Schwangerschaftsabbruch, für Schwangerschaftsabbruch. Das war einer der Dinge, die sie umgesetzt haben, dann jetzt Sprung ans letzte Ende sozusagen. Das war ein sehr großer Erfolg, der noch geschafft wurde, dass das Gewalthilfegesetz verabschiedet wurde am 14. Februar noch in letzter Sekunde sozusagen, musste auch durch den Bundesrat, also nicht nur Bundestag, sondern auch die Länder mussten zustimmen, auch das war eine ziemliche Zitterpartie. Und ich betone es deshalb so, weil ich war selber überrascht, also dieses Gesetz regelt oder bringt jetzt einen sozusagen gesetzlichen Anspruch für Menschen, insbesondere Frauen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. Einen gesetzlichen Anspruch auf Schutz und Beratung. Und das finde ich unfassbar, dass es im Jahr 2025 erst diesen rechtlichen Anspruch gibt. Also deshalb ist es ziemlich, das Gesetz ist nicht perfekt, da wurde, weil es ein Kompromiss sein musste, noch ein bisschen was rausgestrichen, aber finde ich Meilenstein.
Ja.
Und das Dritte ist, was so ein bisschen bewegt wurde, darum ging es ja auch in dem Film, also die Frage gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Es gibt ein Entgelttransparenzgesetz, das wurde 2015 verabschiedet von der Regierung davor. Die jetzige, nee, stimmt gar nicht, sie ist noch im Amt. Also die Ampelregierung kurz hat das ein bisschen verschärft nochmal oder ein bisschen weiterentwickelt. Aber die EU gibt da noch strengere Regeln vor, im positiven Sinne. Also die jetzigen Gesetze gelten halt, wenn wir jetzt auf MV gucken, für Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitenden und so weiter. MV hat eine sehr kleinteilige Wirtschaftsstruktur. Dementsprechend gilt das für die meisten Unternehmen, die wir hier im Land haben, nicht. Und da gibt die EU nochmal ein bisschen strengere Regeln vor. Und Deutschland muss diese EU-Richtlinie bis 2027 im Juni umsetzen. Und da gibt es noch einiges zu tun. So.
Also ein paar Erfolge, aber es ist ja auch was auf der Strecke geblieben sozusagen, vor allem 2018, vielleicht kannst du da nochmal auch zwei, drei Worte zu sagen.
Ja, das haben bestimmt viele mitbekommen, also dass nochmal versucht wurde, so ähnlich wie es beim Gewalthilfegesetz war, dass die noch bestehende Bundesregierung es schafft, diesen Gesetzentwurf zur Abschaffung oder zur Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu beschließen. Das ist leider nicht mehr geglückt. Und damit wäre es eben möglich gewesen, oder wäre es der Fall gewesen, dass Schwangerschaftsabbruch keine Straftat mehr ist, was sie dadurch, dass es im Strafgesetzbuch steht, nach wie vor ist. Und was auch damit einhergegangen wäre, dass eben eine andere Beratung, eine andere Unterstützung für Frauen, für Menschen, die eine Schwangerschaft aus welchen Gründen auch immer beenden wollen, sozusagen etabliert worden wäre. Und, was glaube ich viele auch nicht wissen, dass das von Krankenkassen auch all dies übernommen werden müsste. Auch das haben wir jetzt leider, oder das heißt wir, hat die Bundesregierung leider nicht mehr geschafft.
Ich gucke schon mal ins Publikum eine Frage noch, bevor wir mit dem Publikum starten.
Ich will noch was ergänzen, genau. Also mir fällt noch der Mutterschutz bei Fehlgeburten ein. Das ist natürlich auch ein Riesenfortschritt, dass da einfach mal das Licht drauf geschienen wurde. Das ist, glaube ich, falsch, aber. Und was auch quasi auf eine Petition zurückgeht, was auch ein gutes Zeichen ist. Und das Selbstbestimmungsgesetz fällt mir da auch noch ein. Also, ein paar Sachen sind passiert, die uns, glaube ich, schon ein Stück nach vorne gebracht haben. Natürlich hätte man sich noch viel mehr gewünscht, aber ich freue mich für die das betrifft und die da jetzt das genießen, je nachdem, in welchem Fall. Also für die es einfach gut ist.
Der Bundestag, der Anteil jetzt sozusagen von Frauen im Bundestag ist jetzt wieder geschrumpft auf 32%. Wir haben eben gesehen, das war 49, glaube ich, im Bundestag, wenn ich das falsch empfinde. Natürlich liegt es daran, dass die AfD-Fraktion jetzt sehr groß geworden ist, die CDU-CSU-Fraktion auch sehr groß. Könnte man vielleicht sagen, warum ist es so wichtig, dass Frauen da einen großen Anteil daran haben, dass es Frauen an den Gesetzgebung beteiligt sind? Wer mag da wieder beschaffen?
Naja, als Beispiel, glaube ich, ganz eindrücklich ist uns ja allen noch in Erinnerung, was in der Pandemiezeit passiert ist. Also, dass da eben Regeln beschlossen wurden, dass Vorgaben gemacht wurden von Kommissionen oder von irgendwelchen Runden, in denen insbesondere Frauen häufig nicht beteiligt waren. Was auch dazu geführt hat, dass eben die Lebenswelt von Frauen, die mehrheitlich für Sorgearbeit zuständig sind, von Alleinerziehenden, die mehrheitlich Frauen sind, nicht so berücksichtigt wurde. Und das ist der wesentliche Punkt. Also wir alle haben gesehen, dass wir nicht einfach so platt sagen sollten, Frauen machen die bessere Politik. Also hätten wir in dem Fall jetzt eine weibliche Bundeskanzlerin, wäre ich sehr traurig. Sondern das Wesentliche, warum eben die jeweiligen Bevölkerungsgruppen beteiligt sein müssen, ist, weil die unterschiedliche Lebensrealitäten haben und die müssen einfach politisch berücksichtigt werden. Und der klassische alte weiße Mann, von dem immer die Rede ist, dem will ja niemand was Böses, sondern es geht darum, dass der einfach eine andere Lebensrealität hat.
Habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ne? Also Männer machen Politik für Männer, männliche Architekten bauen Städte für Männer oder Toiletten oder was auch immer, und da können die jetzt auch nicht so viel für erstmal. Die könnten sich natürlich reinarbeiten und interessieren, das würden wir uns wünschen, aber von alleine ist einfach der Erfahrungshorizont nicht da, und da gibt es natürlich Ausnahmen, ganz klar, aber da hilft es, wenn wir Parität hätten in dieser Richtung, genau.
Darf ich noch mal ganz kurz was zu den Männer machen und Gesetze für Männer? Also das ist auch noch mal ein Nachtrag zu der Frage davor. Was auch nicht geschafft wurde, was ich wirklich sehr bedauerlich finde, ist dieses sogenannte Familienstartzeitgesetz. Also es war ursprünglich geplant, dass es eine bezahlte Freistellung für den zweiten Elternteil rund um die Geburt geben soll. Da gibt es jetzt verschiedene Zeiträume. Also geplant waren am Ende 10 Tage. Ich bin der Meinung, es müssen mindestens 4 Wochen sein. Also es heißt, wenn ein Kind in eine Partnerschaft geboren wird, ist eben nicht nur die gebärende Person, die Mutter, freigestellt, sondern eben auch der zweite Elternteil. Und ich glaube, viele, die hier diese Zeit erlebt haben, wissen, wie wichtig das ist, dass das beide können, und wie absurd es ist, dass dann der zweite Elternteil irgendwie Urlaub nehmen muss, 3 Tage oder so. Also auch das wurde nicht geschafft, und wenn es jetzt darum geht, wer hier für wen Politik macht, finde ich, sollten Männer ein großes Interesse daran haben, jetzt in der neuen Bundesregierung das weiter zu forcieren, dass das doch noch kommt.
Wie problematisch finden Sie den Trad-Wife-Trend und I'm just a girl-Trend, also wenn ihr das sagt?
sehr problematisch. Das konntest du dir jetzt wahrscheinlich schon denken. Also ich habe es okay, wenn ich duze. Ich kann auch sitzen. Ja, also das ist etwas, was, glaube ich, an den Generationen in Deutschland, die jetzt nicht so in den sozialen Medien unterwegs sind, noch ziemlich vorbeigeht, dass es vielen noch gar nicht so bewusst ist, dass es eine ganze Reihe von Influencerinnen gibt, die eben ja, das Hausfrauendasein und das Köchinnen-Dasein und was wir hier sehr schön in der Realität auch gesehen haben in der Vergangenheit, verherrlichen auf eine glamouröse Art und Weise, ja, ohne das natürlich zu beleuchten oder verschiedene Perspektiven da irgendwie reinzubringen. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich, also für unsere Gesellschaft, gerade gepaart mit den politischen Angeboten, die es da gibt, die das ja auch als Ziel teilweise haben.
So, damit herzlich willkommen wieder zurück bei Loro 90,2. Wir kommen zu den letzten Sekunden unserer Sendung und heute haben wir die Uni-Neuhaus etwas verkürzt für euch.
Genau, wir haben einen kleinen Aufruf für euch, denn der Aster der Universität Rostock hat uns gefragt, ob wir Werbung für die Ständische Vollversammlung machen können. Am 7. Mai 2025 findet die Ständische Vollversammlung der Uni Rostock statt, was eine wichtige Gelegenheit ist, um die Zukunft des Campus mitzugestalten. Los geht es um 10 Uhr im Audimax am Ulm Campus. Der Einlass beginnt bereits um 9 Uhr. Während der Vollversammlung pausieren alle Lehrveranstaltungen. Ganz wichtig, da habt ihr nämlich dann keine Uni. In diesem Jahr steht die Frage im Mittelpunkt, wie könnte ein Zukunftscampus aussehen? Welche Maßnahmen sind notwendig, um das Studium und die Uni nachhaltig zu verbessern? Außerdem können Studierende eigene Anträge einbringen. Diese müssen bis spätestens eine Woche vor der Versammlung an stura.vollversammlung@uni-rostock.de geschickt werden. Ganz wichtig ist, damit die Vollversammlung beschlussfähig ist, müssen mindestens 3% der Studierenden, also etwa 380 Personen, anwesend sein. Fehlt diese Mindestzahl, muss die Versammlung leider abgebrochen werden. Das wollen wir natürlich nicht. Also kommt vorbei, bringt eure Ideen ein und bestimmt mit, wie sich eure Uni entwickelt.
Ja, ich war ja letztes Jahr vorbildlich auf der Vollversammlung. Die war am 23. April 2024 und inhaltlich ziemlich spannend. Und dank der geänderten Geschäftsordnung wurde es zu mir zumindest überliefert, auch deutlich zügiger als in den Vorjahren. Also ich glaube, bis 17 Uhr konnten alle eingereichten Anträge diskutiert werden. Mich hat damals irgendwie besonders diese konstruktive Atmosphäre gefreut und die ganzen vielen wertvollen Beiträge der Studierenden. Da gab es Themen wie die Einführung eines zweiten Prüfungszeitraums für Lehramtsstudierende, zum Beispiel eine einheitliche Unikarte oder bessere Arbeitsbedingungen für studentische Mitarbeitende standen da im Fokus. Zudem sprach sich die Versammlung auch, das war ein großes Thema, mit überwältigender Mehrheit gegen die Abschaffung der Zivilklausel ein. Leider waren wir aber letztes Jahr nicht beschlussfähig, also wir waren zu wenige studentische Mitglieder, sodass keine formellen Entscheidungen getroffen werden konnten. Dennoch konnten wir die Meinungen der Anwesenden mit sogenannten Stimmungsbildern festhalten.
Das war's auch schon mit der Sendung für diesen Monat. Wir haben zwar über den Weltfrauentag geredet, aber denkt immer daran, dass Frauen jeden Tag gefeiert werden sollten. Wir spielen jetzt das letzte Lied für euch diesen Monat mit Taylor Swift und The Man. Hier erklärt Taylor, wie ihre Karriere verlaufen wäre, wenn sie ein Mann wäre. In diesem Sinne auch liebe Grüße raus an alle Swifties.
Ja, und auch Grüße an Basti, falls du das hier hörst. Das Lied ist für dich. Tschüssi!